Herzlich willkommen zum Podcast Digitalisierung mit Vino. Heute, ich freue mich ganz besonders, mein erster Gast, der Kurt Schmidt, mein ehemaliger Chef bei der Netcetera, ein Pionier der Digitalisierung, würde ich fast sagen. Und ich freue mich ganz besonders, dass du da bist. Danke, dass du da dabei bist.
Danke, Stefan. Es ist mir eine besondere Freude, in der ersten Folge von Digitalisierung mit Vino dein Gast sein zu dürfen.
Der Vino ist heute leider nicht da, den spielen wir dann separat ein. Kurt, kannst du vielleicht kurz erzählen, wie du eigentlich zur Softwareentwicklung gekommen bist, wo so ganz in groben Schritten der Werdegang war? Du hast ja mehrere Unternehmen gegründet und zuletzt eben ganz massiv im Bereich Banking-Software dich beschäftigt oder auseinandergesetzt. Vielleicht einfach einen ganz kurzen Abriss zu dir.
Eigentlich wollte ich mal Chemie studieren und das war so aus dem Elternhaus begründet, habe aber glücklicherweise in der Schule, in der Mittelschule, so eine Mathematik mit Programmierunterricht gehabt ab der 5. Klasse. Und das hat mir Spaß gemacht und dann bin ich auch zur IBM, damals noch Rechenzeit schon angegangen und man kann sich die jüngeren Zuhörer auch gar nicht mehr vorstellen. Früher war Rechenzeit ein kostbares Gut.
Also das, was heint, jedes iPhone endlos ja, kann.
Es ist unvorstellbar, wenn man da rückblickt, wo man da gekommen ist. Und ich meine, es hat mal früher Lochkarten gegeben und ich habe wirklich mal auch Lochkarten gestanzt. Das ist wirklich schon lange her. Aber das war so der Beginn. Und dann war es so, ich wollte dann nach Graz studieren gehen, Chemie studieren gehen. Und ein Schulkollege hat mich in den Sommerferien gefragt, ob ich ihm beim Programmieren in der FÖST helfen könnte. Und habe ich gemacht und das hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich meinen Plan, den ich viele Jahre gehabt habe, binnen 2 Wochen über Bord geworfen und habe dann beschlossen, ich studiere in Linz Informatik. Und dann hat irgendwer gesagt, mach auch noch was mit Betriebswirtschaftslehre dazu. Und dann ist es so dieses Betriebs- und Verwaltungsinformatik geworden. Und das Anstrengende oder Schwierige war bei mir, dass ich immer parallel zu meinem Studium, also gearbeitet habe. Das Studium war dann damals noch nicht so praktisch, wie heute die Studien sind. Wenn du heute an einer FH studierst, bist du viel mehr Praxis gewöhnt. Und bei mir war das sehr viel Theorie und ich war dann etwas enttäuscht. Und teilweise war Zeit war für mich ein kostbares Gut. Ich habe daneben gearbeitet, was man an der Uni lernt und wie das wirkliche Leben ausschaut. Und das hat sich ja auch damals schon radikal und schnell gewandelt. Aber so bin ich dazugekommen.
Und das Studium ist heute am ehesten vergleichbar mit Wirtschaftsinformatik.
Also Wirtschaftsinformatikstudium.
Genau. Spannend.
Ja, genau.
Und vielleicht nur ganz kurz, was waren dann die Unternehmen, die du gegründet hast? Also beim letzten war ja dann in der Netcetera wieder ein bisschen was mitarbeiten dürfen.
Genau. Also wenn man es so verfolgt, dann bin ich zu Security-Themen gekommen. Das war damals neu. Also wie kann man durch Verschlüsselung Daten schützen und wie schützt man unbefugten Zugriff? Und Banken hatten insbesondere Interesse dann dafür. Und durch sozusagen ein paar Umwege ist es dann so gekommen, dass ich mit relativ jungen Jahren, mit 26 Jahren, die Verantwortung für ein Team übernehmen durfte und eine neue Firma gegründet habe. Das war damals die Safeware GmbH. Und die hat sich so mit Verschlüsselungsthemen, Datensicherheitsthemen beschäftigt, auch in Linz zu Hause und dann auch viel in der Schweiz gemacht, für Schweizer Banken gemacht, auch was die österreichische Bundesheer haben wir dann abgesichert und solche Themen gemacht. Und dieses Unternehmen hat dann fusioniert mit einem deutschen Mitbewerber, Utimaco, ist Utimaco Safeware entstanden. Dann war die Zeit der Börseneuphorie, 99er neuer Markt, also alles ist durch die Decke gegangen, die Kurse sind alle explodiert. Unternehmen, die Gewinn gemacht haben, waren schlecht, weil sie nicht schnell genug gewachsen sind. Also es war wirklich eine verrückte Zeit. Und sehr erfolgreicher Börsengang dann gemacht, habe dann auch viel in Deutschland gearbeitet, also im Frankfurter Raum. Und dann war die Idee, nochmal so eine Börsenstory zu machen und habe dann ein Unternehmen gegründet, das sich mit Chipkarteninfrastruktur beschäftigt hat. Das war dann die Omnikey und das war dann im Jahr 2000.
Also Chipkarten im Sinne von das, was wir alle in unseren Geldbörsen haben, auf jeglicher Karte.
Genau, jegliche Karte wird dann gebraucht und man sieht es teilweise zum Beispiel auch in Spitälern, wo man dann die Karten reinsteckt oder wo es auch dann die Ärzte gibt, die sich autorisieren und man sieht das bei bei Notaren, wo sie sich dann berechtigt, da dann auf die Infrastruktur zuzugreifen. Also, und natürlich auch bei den Banken hat man das gebraucht. Und das war ein Unternehmen, das dann 2004 von einem großen schwedischen Konzern übernommen worden ist. Ich war dann noch 3 Jahre dabei. Und dann habe ich 2007 die Nexperts gegründet. Und da war eigentlich so die Erfahrung aus dem Thema Security, aber auch aus dem Thema kontaktlose Technologien. Das war der Zeitpunkt, wo dann auch NFC, das kontaktlose Bezahlen, in den ersten Kinderschuhen gekommen ist.
Also NFC, Near Field Communication, das, was uns jetzt Apple Pay, Android Pay und so weiter ermöglicht.
Genau das. Und das war so die Idee, dass sich die digitale und die physische Welt damit verbindet. Also man tappt auf ein Terminal und kann damit bezahlen oder man tappt mit seinem Smartphone auf eine Tür und die öffnet sich. Damals war das noch sehr visionär, heute ist es auch selbstverständlich. Man kann auch mit dem Telefon heute ein Auto öffnen, geht auch. Man kann damit bezahlen, man kann in Hotelzimmern, gewisse Hotelzimmer, braucht man keine Schlüsselkarte mehr, kann man auch öffnen. Und das war damals so eine neue Idee und das war sehr faszinierend. Und dieses Mobile, das war dann so der Schwerpunkt von der Nexperts in Hagenberg gegründet. Hagenberg hat natürlich viel auch mit der Fachhochschule in diesem Bereich gemacht. Und das war so der nächste Karrierepunkt. Und diese Firma ist dann 2016 von der Netcetera, wo wir dann auch ein Stück gemeinsamen Weg begleitet haben, übernommen worden. Ein schweizerisches Unternehmen, und die Netcetera heute ist auch selbst übernommen worden. Ist heute in einem deutschen Unternehmen, Giesig und Devrient, im Mehrheitsbesitz von einem großen deutschen Konzern, der auch sehr viel mit Payment macht, den Leuten wenig bekannt ist, aber sehr viel in diesem Payment-Umfeld zu tun hat.
Nur für die Zuhörer, Giesig ist einer der größten Hersteller von Gelddruckmaschinen und natürlich auch jetzt von entsprechenden digitalen Lösungen, alles was mit Banking und aber auch eben Security, Personalausweise und Co. zu tun hat, da ganz groß.
Druckt auch sehr viele Währungen, unter anderem den Euro, also macht nicht nur die Druckmaschinen, sondern druckt auch Geld.
Ja.
Seit vielen Jahren, also weltweit tätig, also sehr ein, ich würde mal sagen, so Hidden Champion.
Ja, hochspannend, hochspannend. Vielleicht trotzdem noch einmal einen Schritt zurück. Du bringst da eine wahnsinnig breite Erfahrung mit, also ganz fokussiert auf den Bereich Banking, Security und so weiter. Aber was bedeutet für dich jetzt ganz groß gedacht Digitalisierung? Weil für den einen ist es das mächtige Excel-Tool, an dem er 3 Wochen sitzt, wo er dann Dinge ausrechnen kann. Für den anderen ist es, wenn wir denken an Tesla, vollautonomes Fahren und vollautonome Fabriken, wo jeder kleinste Prozess automatisiert ist mit so wenig menschlicher Interaktion wie nur möglich. Wie siehst du was auch in deiner Domäne?
Also für mich ist Digitalisierung, es den Menschen einfacher zu machen. Also ein schönes Beispiel ist natürlich alles, was es gegeben hat mit dem ganzen Thema Navigation, Routenplanung. Also früher, ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren oder so, hat man noch Landkarten gekauft, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, wenn man auf Urlaub gefahren ist.
Aber
und hat dann die Route gesucht so und hat dann geschaut, wie man fahren muss.
Das hätte gerade jemandem geholfen. Ich habe erst die Tage, glaube ich, ist ein amerikanischer Militärkonvoi in Salzburg, hat eine Oberleitung von einem Bus zerstört, weil er sich verfahren hat und sie hatten kein Navigationssystem mit.
Ja, okay. Also, und Digitalisierung, also das erleichtert eigentlich dem das Leben und vereinfacht Dinge und unterstützt. Und gute Digitalisierung ist eben dann so, dass die Unterstützung eigentlich im Vordergrund steht und dass man sich mit einer sogenannten guten User Experience den Benutzerverhalten anpasst und nicht dem Benutzer irgendetwas aufzwingt, wie er etwas machen muss, sondern wirklich ein guter Assistent ist, der zur Seite steht. Und ja, und Digitalisierung ist natürlich dann das Thema, das, was früher analog war, wie Musik, die halt analog war, die von der Schallplatte kommt oder auch wiederkommt, oder Kartenmaterial, was es so gegeben hat, oder dass ich früher halt ein Sparbuch gehabt habe, das so gedruckt war und wo dann Zeilen hineingedruckt worden sind, was ich gerade alles schon gespart habe, dass das heute also Prozesse sind, die alle vom Computer unterstützt wird, digitalisiert sind in dem Sinn, und das ist, finde ich, ein großer Fortschritt. Das ist so wie die industrielle Revolution und die Erfindung der Dampfmaschine gewesen, ist halt jetzt die Digitalisierung. Und ich würde sagen, jetzt sind wir gerade wieder in einem so ganz großen Sprung der Digitalisierung. Es wird wahnsinnig viel passieren mit dem Thema Artificial Intelligence. Künstliche Intelligenz wird so einen nächsten Sprung auch in der Digitalisierung bringen.
Vielleicht bleiben wir nun mal trotzdem beim Thema Banking. Wie siehst du das Thema Digitalisierung im Kontext der Bank? Was macht eine digitale Bank heute aus? Über die Zukunft, wie es weitergeht, eben zum Beispiel mit KI, können wir dann noch sprechen, aber was heißt denn die digitale Bank?
Die digitale Bank heißt eigentlich, ich meine, es hat begonnen, dass so Prozesse teildigitalisiert worden ist. Also ich habe dann auf einer Webseite oder auf einer mobilen Applikation meinen Kontostand sehen können und konnte bestimmte Geschäfte, zum Beispiel Überweisungen, dann auch von meinem Smartphone aus ansteuern. Das ist so diese Digitalisierung, aber was eine richtig gute Digitalisierung ist, ist, dass wirklich die Prozesse vollumfänglich, also sozusagen vom Beginn bis zum Ende, auch digital ablaufen. Also dass ich nicht dann noch in die Bank gehen muss und irgendeinen Auftrag unterschreiben muss oder ein Kundenstammblatt unterschreiben muss oder irgendwelche Aufklärungen gegenzeichnen muss, sondern dass ich zum Beispiel auch den sogenannten KYC, Know Your Customer Prozess, also ich kann mich bei einer Bank voll digital von meinem Handy, lade mir die App runter, teile mit, wer ich bin, werde validiert, starte den Prozess, akzeptiere die Terms and Conditions, also den Prozess wirklich digitalisieren, bis hinten dann, dass ich sagen kann, da möchte ich jetzt irgendwie investieren oder ich brauche einen Kredit, dass ich alle diese, sozusagen, was ich von einer Bank brauche oder von einem Dienstleister brauche, dass ich das wirklich von A bis Z digital abwickeln kann. Und das sind, weil du gerade sagst, im Banking, also Neobanken haben das eigentlich so gemacht. Die sind dann ohne Filiale gestartet, weil sie gesagt haben, Filiale brauchen wir nicht, ist auch teuer und wir können nicht schnell genug skalieren. Und haben es dann auch den traditionellen Banken vorgelebt, wie das geht. Ist natürlich dann mit einer jüngeren Nutzerschicht am Anfang mal gewachsen, die gesagt haben, ich brauche dann auch die Bank nicht, das Gebäude. Aber heute bieten auch die traditionellen Banken, haben erkannt, dass sie dort im Wettbewerb stehen um eine gute Benutzerschnittstelle. Und bieten also auch diese Prozesse heute schon den Kunden an.
Aber natürlich ist das ganze Thema auch nicht ganz friktionsfrei, weil, also wie ich mit Banking begonnen habe, war natürlich auch noch, du gehst zu deinem Bankberater, zweimal im Jahr, du hast Dinge unterschreiben. Aber zum Beispiel, wie lange gibt es jetzt Number 26 schon? Ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber über 10 Jahre. Und ich habe erst gestern ein Interview gelesen mit dem Gründer, wo sie jetzt sagen, sie werden im zweiten Quartal, werden sie jetzt profitabel. Ich meine, das ist natürlich auch ihrer Weg dorthin, weil solange ich quasi nur ein Konto anbiete, und das war eine lange Zeit so, mache ich als Bank überschaubar viel Geld. Ja. Und oft kommt halt dann der Punkt, ja, aber spätestens, wenn es dann um Kredite geht, wenn es um das Thema Ausbauen geht, dann muss ich erst recht wieder zur traditionellen Bank. Ich glaube, da wandelt sich auch gerade ein bisschen was, weil eben diese Neobanken, wie du gesagt hast, auch in diesen Bereich einsteigen und in Wahrheit damit verdienen Banken Geld.
Genau. Also was ist Bank? Bank ist eigentlich sehr, sehr assoziiert mit dem Vertrauen, das ein Kunde dann hat. Und wenn man gerade bei den Neobanken ist, dann war es am Anfang so, dass man das als, weil es schön gegangen ist, für bestimmte Zwecke verwendet hat, aber die meisten haben dann ihr Primärkonto, also dort, wo sie wirklich dann die Geldbewegungen gemacht haben, haben dann bei einer traditionellen Bank, weil dort einfach mehr Vertrauen ist. Und da müssen sich die Neobanken sicherlich das Vertrauen erst gewinnen oder haben sie über die Jahre dann schon dazu gewonnen. Aber natürlich, traditionelle Banken haben auch ihre Werte, weil sie dieses Vertrauen über Jahrzehnte aufgebaut haben. Und weil sie dann natürlich auch vor Ort, wenn es mal wirklich zu einem Beratungsgespräch kommen muss und gerade wenn es um kompliziertere Themen gibt, dann ist auch ein Beratungsgespräch nicht falsch. Aber vieles der Standard- und Routineabläufe kann man vollkommen digital machen und da braucht man sozusagen die Bank über Jahre nicht besuchen. Aber es ist trotzdem gut, wenn es dann vielleicht auch eine physisch gibt.
Aber wo siehst du da, geht die Reise weiter für die Banken? Weil, also das ist ja auf der einen Seite wissen wir, Banken haben eine ganze Menge an Regulatorik, die sie erfüllen müssen. Das macht jedes Bankgeschäft schon sehr anspruchsvoll, sage ich mal, von dieser Perspektive. Auf der anderen Seite haben wir die Themen Kryptos, wir haben die Themen, ich glaube, Anlagesicherheit ist da ganz wesentlich, oder Anlegersicherheit ist da ganz wesentliches Thema. Und dann gibt es aber solche neuen Themen, wo es dann geht in Richtung digitaler Euro und so weiter. Und dann noch einen ganz großen zusätzlichen Teil, was du zu Beginn schon angesprochen hast, das Thema künstliche Intelligenz. Wo siehst du da die Reise? Was sind da Dinge, die wir vielleicht erwarten können als sage ich mal, Stefan Matter als privater Bankkunde?
Also da ist vielschichtiger und es wird jetzt eine längere Antwort und ich versuche das ein bisschen zu strukturieren. Das eine ist, was sind die Benutzerschnittstellen und wie werden sich neue Benutzerschnittstellen, wie werden die ausschauen? Und dort ist das Thema, dass es für mich persönlich zugeschnittene Angebote gibt, die dann auch auf meine individuelle Lebenssituation viel zutreffender sind. Das heißt, nicht nur alle Kunden sind gleich, bekommen irgendwie das gleiche Angebot und bekommen die gleiche Schnittstelle, sondern es wird so, der Begriff ist Hyperpersonalisierung, so wirklich individualisierte Erfahrungen für jemanden geben. Und dann, wenn man zum Beispiel erkennt, jemand plant einen Urlaub in Italien, kann man ja auch sagen, wie wäre es jetzt mit einer kurzzeitigen Reiseversicherung, dass man so etwas anbietet. Das heißt, was ist für einen Kunden eine gute nächste Aktion? Und da müssen die Banken auch, glaube ich, über ihr eigenes Interesse, nicht nur, was ist das nächstbeste Produkt, das ich meinem Kunden anbieten kann. Und die Bank ist immer da, wenn die Bank etwas von mir braucht, sondern die Bank muss eigentlich mein Assistent an meiner Seite sein für alle finanziellen Themen und mir vorschlagen, wie ich etwas besser mache oder erkennen, ich überweise da immer Geld hin, will man einen Dauerauftrag installieren oder ich könnte mein Geld besser anlegen und mir Empfehlungen geben. Das stärkt auch das Vertrauen zur Bank und das ist eigentlich das, was die Banken brauchen. Also das ist so dieses eine Thema.
Und du meinst jetzt quasi diese Empfehlungen, dass die automatisiert sein können aufgrund von Transaktionshistorie und so weiter und so fort?
Genau, also das wird im Prinzip, da ist schon künstliche Intelligenz dahinter, Machine Learning dahinter, dass aus meinem Profil, was ich für Historie bei dieser Bank habe, wie mein Profil ist, wie alt ich bin, welche Einkommenssituation, bin ich in einer Familiengründungssituation, muss ich etwas finanzieren, habe ich viel Geld und ich möchte es gut anlegen und was auch immer.
Also quasi das Leben.
Das Leben, die individuellen Lebenssituationen. Und die Analyse, sagen, da passiert eigentlich über Machine Learning und dass man dann, gibt es auch den Begriff dieser Explainable AI, warum ist etwas für einen Kunden gut, also nicht nur, was ist die nächstbeste Aktion, sondern warum ist es auch so, und den Kunden einfach viel stärker individuell bedienen. Das passiert ja heute eigentlich in dem Segment, wenn man sehr vermögend ist, wo man dann so wirklich den persönlichen Kundenberater hat. Aber ich glaube, dass das über künstliche Intelligenz, Machine Learning auch auf eine große Masse runtergebrochen werden kann, dass man sagen kann, ich habe das Problem, wie löse ich das? Und dann ist die Bank der Berater an meiner Seite, der das macht. Und da muss nicht überall immer eine Person dahinter stehen, sondern das kann jemand sein, der sozusagen so als Chatbot-artig mich dort unterstützt und bestimmte Beratung macht und so meine finanzielle Lebensplanung in meiner Situation eben entsprechend verbessert. Also ich glaube, das ist so mal ein Thema, das im Banking kommt. Komm dann noch auf die anderen, die du dann auch noch erwähnt hast, zurück.
Aber also quasi zusammengefasst, Private Banking für alle.
Das ist ein tolles Stichwort. Stefan, bin sehr angetan davon. Es ist Private Banking für alle individuell zugeschnitten. Und wenn es dann wirklich den Menschen noch dahinter braucht, dann kann man ja auch sagen, jetzt hat man dann wirklich noch jemanden, mit dem man sprechen kann. Aber ich glaube, dass da 90-95% kann zukünftig dann auch von einer sozusagen Intelligenz-KI gelöst werden und unterstützt werden. Und die in den individuellen Situationen sozusagen für die Person zugeschnitten, Private Banking für alle angeboten werden kann. Also das ist so das eine, was sich im Banking verändern wird. Ich glaube, es werden sich auch nochmal die Schnittstellen sehr stark ändern. Heute ist es ja so, wir haben das mit dem Einführen der Mobiltelefone und des Webbankings, hat man ja heute schon auch eine Fülle von Funktionen. Also wenn man so eine Mobile Banking App anschaut, dann ist die schon teilweise schon recht umfangreich und man kann Portfolien anschauen und dann Drittbanken über Open Banking einbinden und was auch immer. Also es ist schon ein kompliziertes User-Interface und ich glaube, dass dort das User-Interface sich auch ändern wird, weil in Zukunft wird man einfach sagen, was ich brauche und da wird man dann fragen, habe ich meine Stromrechnung bezahlt oder überweise 25 Euro an eine Person mit dem Text dazu oder wie sind meine Zinsen für einen Kredit oder wie lange zahle ich noch an den Kredit? Das wird man einfach alles sagen und es wird einfach eine richtige Antwort dazu kommen. Also man muss nicht mehr kompliziert navigieren. Also ich glaube auch, dass die Mobiltelefone, wie sie heute sind, das wären so Interfaces für AI-Systeme und diese traditionellen GUIs, wo du dann irgendwo eine Funktion suchst und du durch Menüstrukturen durchnavigierst. Ich glaube, das wird es in 10 Jahren in dieser Form nur mehr sehr selten geben. Also ich glaube, dort stehen wir auch durch das Thema AI vor einer wirklichen Revolution an der Schnittstelle. Und der dritte Bereich jetzt noch in dieser Antwort ist, es wird sich natürlich auch noch viel tun in dem Bereich. Banking hat natürlich auch immer etwas mit dem Bezahlen zu tun. Wie bezahlt man? Wie mache ich das? Also es gibt das mobile Bezahlen, wo wir auch ein Stück des Weges gemeinsam gegangen sind, dass man mit dem Smartphone bezahlen kann. Oder mit der Uhr oder in Zukunft mit Ringen oder Schmuck oder was es auch alles auch gibt. Und dann ist natürlich auch, Geld wird digitaler, der digitale Euro, den du angesprochen hast, als Ergänzung des Bargeldes, also von Münzen und Scheinen, dass man auch mit einer ähnlichen Form, wie man es heute mit Scheinen in einem Geschäft bezahlen kann, auch in Zukunft anonym bezahlen kann mit einem digitalen Euro, der in ein paar Jahren kommen wird. Die Europäische Zentralbank arbeitet daran.
Vielleicht eine kurze Zwischenfrage. Was ist der digitale Euro? Ich sehe auf meinem Konto x Euro. Ist das kein digitaler Euro?
Das ist kein digitaler Euro. Das ist die Frage, wenn du auf deinem Konto etwas siehst, hast du ja eine Forderung gegenüber sozusagen dem Herausgeber dieses Geld oder demjenigen, der so ein, das nennt man Chiralgeld, der dieses Chiralgeld sozusagen verwaltet. Also wenn du auf deinem Konto das siehst, du hast 500 Euro, dann könntest du jederzeit zu dem Kontoinhaber, zu deiner Bank gehen und sagen, jetzt bitte wechsle mir diesen virtuellen Betrag, der da in einer Datenbank drinnen steht, dass das der Kontostand vom Stefan Matter ist, in echtes Geld, also echtes Geld sozusagen, also als Geldscheine, als Cash. Also das ist ein Geld, das es ja physisch nicht gibt, sondern das ist digital, also als Geld in einer Datenbank, auf einem Konto gibt, Chiralgeld. Und diese Verpflichtung, dieses Geld auch dann zu tauschen oder auszubezahlen oder das Risiko, das ich als Konsument habe, dass mir derjenige, der dieses Geld speichert, dass ich das auch wirklich bekomme, das ist sozusagen gegenüber meiner Bank. Also dort, wo dieses Konto verzeichnet ist, könnte ich jetzt hingehen und könnte sagen, ich möchte das Geld haben. In Europa gibt es ja dann natürlich auch noch die Deckung, also wenn man die Einlagensicherung, also wenn eine Bank pleite gehen würde, dann ist es eben bis 100.000 Euro pro Person, pro Bank gedeckelt. Das heißt, wenn ich jetzt 200.000 Euro hätte bei einer Bank und die würde jetzt pleite gehen, dann ist zumindest die Hälfte davon gesichert. Das ist sozusagen so was Staatliches, aber sonst wäre die Sicherheit, dass ich das Geld bekomme, die Verpflichtung ist gegenüber der Bank. Und jetzt zum digitalen Euro. Das Geld, also sozusagen Bargeld heute, wird von den Zentralbanken herausgegeben und die Verpflichtung dann, wenn ich dann einen Kontostand hätte, in Zukunft einen digitalen Euro-Kontostand, der mir irgendwo angezeigt wird, dann ist diese Verpflichtung, das wirklich zum Beispiel auch wieder in Geldscheine zu tauschen, nicht gegenüber einer Kundenbank, sondern wirklich gegenüber einer Zentralbank. Das heißt, die Zentralbank ist der Emittent von einem digitalen Euro, so wie sie heute auch die Geldscheine, die im Umlauf sind und die Geldpolitik dazu, die dahinter begriffen ist, eben macht. Und der digitale Euro ist so den Geldschein mit einer ähnlichen Qualität in das digitale Zeitalter bringen. Also es soll eine anonyme Bezahlung sein, es soll eine sichere Bezahlung sein. Es soll aber eben dann auch möglich sein, dass ich einen digitalen Euro, das kann ich heute nicht machen, beim Einkaufen im Internet zum Beispiel verwende und dort übertragen kann. Ich kann nicht den Geldschein irgendwie per Brief irgendwo hinschicken, also würde vielleicht schon gehen, aber wird in der Praxis nicht wirklich gut funktionieren. Und ein digitaler Euro kann natürlich dann für dieses E-Commerce-Thema auch funktionieren.
Ja. Super spannend. Aber ich glaube, da ist wieder mal so ein Scheideweg. Ich glaube, die Herausforderung dabei ist ja viel weniger die technische Umsetzung. Ist eine Herausforderung, wissen wir. Aber dieses ganze Thema Bargeld abschaffen oder Grenzen verringern, für was man mindestens an Bargeld quasi bezahlen darf oder mithaben darf oder was auch immer, das ist ja ein gesellschaftliches, ich würde fast sagen, Hochrisikothema, wenn man das in einer Gesprächsrunde am Stammtisch anspricht. Ist es nicht dann so, dass die Herausforderung, dorthin zu kommen, gar nicht der technische Prozess ist, sondern eigentlich viel mehr ein Change-Prozess der gesellschaftlichen Normen oder Denkweisen, weil, weiß ich nicht, wir leben in Österreich, im Mühlviertel zum Beispiel, dass da vielleicht gewisse Vorbehalte einfach gibt, na, digital interessiert mich nicht, ich möchte mein Geld zu Hause haben, am liebsten unterm Kopfpolster.
Da hast du absolut recht. Also das Erste, was ich noch erwähnen möchte, der digitale Euro ist keine Ablöse von dem physischen Euro und von den Münzen und Scheinen. Das erwähnen alle, das ist auch wirklich so. Also man will das Bargeld nicht damit abschaffen, sondern will, so ähnlich wie es das Buch und jetzt ein E-Book gibt, man will das als zusätzliches Medium schaffen. Aber es gibt, also Geld ist auch natürlich etwas Emotionales, in welcher Form man es gibt und mit welchen Ängsten es bedient wird und mit welchen Chancen es ist. Also es gibt ein, Österreich ist mal, erstmal ist ein Bargeldland, und wenn man in Österreich auch noch Werbung hört, nur Bares ist Wahres, dann wird das natürlich auch noch befeuert. Also ich finde den Spruch jetzt nicht so schön, weil das digitale Bezahlen heute, das hat uns wirklich nach vorne gebracht, und wenn ich jetzt alles nur mit Bargeld abwickeln würde, glaube ich, wären wir nicht so weit in unserer Gesellschaft und würde so wirtschaftlich auch nicht so toll sein. Aber davon abgesehen, es ist so, es gibt ein Stadt-Land-Gefälle, also Stadtmenschen sind deutlich digitaler, die brauchen gar nicht mehr das Bargeld. Die sind auch gewohnt in den Geschäften, dass sie da mit Karte oder Uhr oder Handy bezahlen. Am Land ist es noch anders, es ist so ähnlich. Aber wenn man zum Beispiel schaut, skandinavische Länder, da wird Bargeld kaum mehr verwendet. Also wenn man da irgendwo nach Norwegen schaut und dann in die Einkaufsstraßen, da haben Betteln nicht mehr um Bargeld, sondern die haben dann so kleine Handhelds, wo sie dann Mobile Payment entgegennehmen, und dann gibt man ihnen dann irgendwie ein paar Kronen, weil die würden gar nicht, also da die Leute, da gibt es nur mehr, glaube ich, 4% oder sogar noch weniger Bargeldquote, und der Rest ist alles schon digital. Also unterschiedliche Gesellschaften haben auch dann einen unterschiedlichen Zugang zu dem, wie zahle ich und was ist, wie gut ist digital. Und man kann sagen, digital ist für mich, also ich zahle gerne eigentlich digital, weil ich kann dann überall nachschauen, was habe ich ausgegeben. Es ist mit Bargeld ist mir das viel schwieriger. Manche sagen, ich brauche das Bargeld im Taschel, da stecke ich dann einmal im Monat was rein, und zum Schluss sehe ich am Ende des Monats, wie viel ich noch habe, und weiß ich, was
oder
ich ausgegeben habe.
Oder nicht Mitte des Monats.
Genau, oder Mitte des Monats, oder wie viel Monat ist am Ende des Gelds noch da. Also alles das, ja, es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Generell in Österreich sind wir bargeldaffiner, aber ich glaube, das hat sich auch schon über die Zeit gewechselt. Natürlich, Corona hat da auch viel bewirkt. Also da Corona war da sicherlich von 60% Bargeldquote, das war 40% jetzt die letzte
Betrieb. Das ist auch eine gewaltige Zahl trotzdem.
Ja, ist eine gewaltige Zahl, ja.
Und ich meine, weil du das jetzt von Norwegen angesprochen hast, ein Aspekt ist ja auch, wenn man jetzt ein bisschen über den Horizont blickt, Richtung zum Beispiel die afrikanischen Länder, da ist ja diese Möglichkeit des digitalen Zahlen auch irgendwie ein Enabler für eine selbstbestimmte Zukunft bis zu einem gewissen Grad, dass die Leute ihr Geld selbst in der Hand haben.
Genau.
Ist jetzt natürlich, da können wir 7 andere Podcast-Folgen damit füllen, aber es soll nicht unerwähnt bleiben. Ich würde gerne nur auf ein Thema zu sprechen kommen. Du hast mir kürzlich einmal gezeigt, ein Projekt von dir. Du hast dich selbst, wir haben schon über das Thema KI und Banking besprochen, aber du hast dich selbst dazugesetzt und hast, ich sage jetzt einmal, an KI-Bankberater entwickelt. Kannst du uns nur kurz ein bisschen einen Einblick geben, wie du da herangegangen bist, was die Motivation ein bisschen dahinter war und auch wie der Erfolg eines, ich sage jetzt mal, Hobbyprojekts dann ausgesehen hat?
Genau, gerne. Also es geht so, das ist das Thema, wie schaut die nächste Benutzerschnittstelle aus, eben im Bereich Banking. Und ich wollte mal, wie sozusagen vor über einem Jahr dann ChatGPT an den Markt gekommen ist und wirklich eine neue Qualität im Bereich so von, wie können Texte generiert werden und wie können Konversationen machen, wollte ich mal schauen, wie kann das wirklich dann auch im Banking Einzug halten. Und wollte es mal wissen, und nachdem ich mal früher programmiert habe, das ist, und auch noch ein bisschen so hobbymäßig programmieren, habe ich mir gedacht, das möchte ich mal wirklich wissen, wie das funktioniert. Und die große Herausforderung ist, wenn man so einen Banking-Chatbot entwickelt, ist, dass man ja eigentlich nicht allgemeine, wenn man heute ChatGPT verwendet, dann werden Fragen mit allgemeinen Statements beantwortet. Also wenn ich zum Beispiel sage, wie viel Zinsen bekommt man typisch bei einer Bank, dann ist das ja ganz was anderes, als wenn ich sage, was sind meine Zinsen? Oder wenn ich sage, wie viel muss ich verdienen für eine, dass ich meine Leasingrate von so und so leisten kann, dann kommen allgemeine, sehr lange Antworten von ChatGPT, und das ist eigentlich in meiner Situation eigentlich nicht hilfreich. Also die erste Aufgabe war, dass mit meinen Daten, mit meinen Kontoinformationen, mit meinen Transaktionsinformationen, meinen Zinssätzen und alles, was ich so die Konditionen von einer Bank habe, so einen Chatbot zu verbinden. Das geht mittlerweile recht gut. Also OpenAI hat da in der Schnittstelle die Möglichkeit, Function Calls zu machen. Das heißt, bei der Generierung von einer Antwort kann ChatGPT oder kann OpenAI dann sagen, okay, damit ich diese Antwort geben kann, bitte gib mir in einer Funktion den Kontostand zurück oder gib mir in einer Funktion bestimmte Daten zurück. Und das war so eines der wichtigen Merkmale, dass man so ein Chatbot, dass der wirklich spezifische Aufgaben machen kann. Und dann kann man zum Beispiel dann auch sagen, also ich schicke 20 Euro an Stefan und er weiß, okay, Stefan hat diese IBAN, also das wird dann wird in der Transaktionshistorie geschaut und dann wird geschaut, wie ist der Kontostand und dann wird so eine Transaktion erzeugt. Also dass man wirklich nicht nur allgemeine, sondern spezifische Aufgaben lösen kann. Und dann ein zweites großes Thema ist natürlich das Thema Sicherheit, Vertraulichkeit, Datenschutz und Datenhoheit und auch Compliance. Also wenn man mit so einem Chatbot dann arbeitet, und das ist ein Banking-Chatbot, dann soll der eben nicht über irgendwas Generelles sprechen, oder er darf von der Bank mir dann nicht sagen, dieses Produkt ist besser als ein anderes von einer anderen Bank. Oder er darf auch nicht sozusagen mir irgendwelche an, wenn ich sage, ich möchte Millionär werden, was soll ich tun? Mir dann wirklich so irgendwas daher schwafeln, was ChatGPT, wenn man das so machen würde, würde der dann irgendwie was versuchen, eine Antwort zu generieren, die zwinge dann nicht einmal richtig sein muss. Und das sozusagen in Bahnen zu halten und dann zu sagen, also für das bin ich da, das kann ich und das kann ich nicht. ChatGPT fällt es wirklich am schwersten zu sagen, ich kann es nicht. Also es kommt, bevor eine schlechte Antwort kommt, kommt irgendein Geschwafel. Und das ist eigentlich auch für so einen Chatbot recht wichtig, dass dort auf eine konkrete Fragestellung eine richtige Antwort kommt. Und wenn die Fragestellung außerhalb einer bestimmten Bahn ist, dann muss der Chatbot sagen, ich bin ein Banking-Chatbot, ich bin nur auf das trainiert worden, das bitte kann ich nicht beantworten. Und das haben wir experimentell unterstützt, und es ist wirklich beeindruckend, mit welcher Qualität so ein Chatbot arbeitet. Also wir haben das mehreren Banken vorgestellt. Die sind wirklich sehr angetan gewesen, und ich denke auch, dass wir das in Zukunft sehen werden. Vielleicht mal jetzt in einer Mischform, dass der Banking-Chatbot noch neben dem traditionellen Interface ist. Aber wie gesagt, ich glaube, in 10 Jahren werden die Interfaces alle sehr anders ausschauen.
Super spannend. Vielleicht in dem Zusammenhang nur der NVIDIA-Geschäftsführer hat erst kürzlich ein Interview gegeben und hat im Wesentlichen gemeint, Leute, hört auf, das Programmieren lernt, dafür haben wir die KI, ihr müsst es nur verwenden können. Wie siehst du das, wenn uns gerade quasi im Hinblick, du hast gerade so ein Projekt einigermaßen selbstständig durchgezogen, du hast Programmiererfahrung, du bist schon sehr lange im IT-Bereich, aber brauche ich zukünftig noch Programmierer?
Ich habe das Statement auch gesehen, und ich finde es ein interessantes Statement. Und es hat schon was Richtiges. Ich denke aber, Programmierer ist ja nicht nur jetzt sozusagen Code schreiben, sondern ist ja auch einen Teil zu verstehen, wie man eine Anforderung umsetzt und was es dazu dann alles braucht und wie man das wirklich macht. Also nur zu lernen, wie man dann promptet, also gut prompten zu lernen, glaube ich, ist absolut wichtig, ist entscheidend.
Also prompten ist quasi, wie gebe ich dem Chat oder dem KI-System Anweisungen, was es tun soll.
Was es tun soll, genau. Also wenn ich da was will, dann muss ich zuerst reinschreiben, was ich haben will, und das ist der Prompt. Und man kann natürlich auch, also wie ich den Chatbot geschrieben habe, habe ich auch gesagt, stell mir dieses Code-Teil und den Code-Teil. Und dann möchte ich mal sagen, wenn ich jetzt überhaupt nichts verstanden hätte, was Programmieren ist, dann glaube ich, wäre es noch schwer gegangen, dass ich das automatisiert irgendwie erstellt hätte. Also ich glaube, so ein Grundverständnis ist schon da. Aber es wird anders, es wird assistiert sein. Also und Programmieren wird nicht so sehr, wie schaut jetzt dieses einzelne Statement oder diese Codezeile aus oder was muss ich dort tun. Da wird viel automatisierbar sein. Aber ich glaube, ein grundsätzliches Verständnis, was sind Anforderungen, wie setze ich die um, wird man brauchen. Es wird sich, also ich würde mal sagen, so ein bisschen weiterentwickeln. Früher hat man beim Auto noch schalten müssen. Früher hat man noch selber fahren müssen. Es gibt jetzt so teilautonome Assistenten. Es wird mal so sein, dass man da geführt wird. Und es wird auch noch so Zwischenvarianten geben. Also über eine gewisse Zeit, glaube ich, ist das Programmieren absolut noch relevant, dass man das auch noch versteht und kann. Aber es wird sich natürlich wandeln. Und vielleicht gibt's mal dann, ich glaube, es wird auch eher schneller gehen, vielleicht gibt's mal dann diese vollautomatische Code-Generierung. Aber ich muss dann immer noch die Fähigkeiten haben zu erkennen, ist es gut oder ist es nicht gut oder wie verbessere ich es und was muss es leisten können. Also es wird trotzdem noch gewandelte Fähigkeiten brauchen, ob man es dann Programmieren nennt oder ob man dann sagt, ich prompte jetzt oder ich lasse etwas generieren mit einem totalen Unverständnis, was das überhaupt ist und wie diese Prozesse sind. Glaube ich, wird man es nicht besser machen als Leute, die diese Erfahrung und diese Fähigkeiten und auch ein Wissen über die, wie sowas im Prinzip funktioniert, ich glaube, wird trotzdem hilfreich sein.
Aber das heißt, es wird mehr in Richtung einer konzeptionellen Ebene gehen, das heißt Softwarearchitektur, wo ich wirklich sage, ich muss verstehen, wie Dinge zusammenhängen, ich brauche auch entsprechendes Requirements Engineering, weil ich muss verstehen, was die Anforderung denn überhaupt ist an ein System.
Ich glaube, da hast du vollkommen recht, also so Product Management, Requirement Engineering, das werden eigentlich die großen Themen sein und da wird es viel mehr brauchen, um dann diese neuen Generationen von Software und von Interfaces und von wie Banking in Zukunft ausschaut, das alles eben zu ermöglichen. Die einzelne Fähigkeit, da die beste Codezeile zu schreiben, ich glaube, das wird dann nicht mehr so im Fokus sein.
Ja, ich finde es ja insofern interessant, weil ich bemerke es bei jungen Menschen, die haben alle, seit sie wahrscheinlich im Volksschulalter sind, irgendwie ein Smartphone oder können zumindest damit umgehen, sehr gut, und können alle möglichen Apps bedienen, TikTok und Co. Aber wenn es dann ein bisschen tiefer geht in Richtung, wie mache ich irgendwie, ich sage noch gar nicht ein komplexes Excel, aber ein bisschen komplexeres Excel, wo ich sage, ich tue ein bisschen summieren, ich tue vielleicht mit ein bisschen S-Verweisen und so weiter arbeiten, da ist dann schnell ein ganz großes Fragezeichen. Also die ganz grundlegenden Dinge, und das, glaube ich, wird spannend, was dann wieder gibt, da wird sich die Spreu vom Weizen trennen, die sagen, okay, ich bin reiner User, weil dafür, dass ich ein Handy benutzen kann, brauche ich heute wirklich nichts mehr können. Aber dass ich dann sage, okay, ich kann aber mit eigener geistiger Leistung zum Beispiel Excel bauen, was mir eine Budgetplanung macht, oder ich verwende dann eine Anwendung, die das macht, da wird es eben, glaube ich, da werden die Jungen Herausforderungen haben, die also jetzt noch im Schulalter sind, dass sie dort mitkommen. Da rede ich nicht von den HTL-Absolventen in Österreich, sondern eher von denen, die aus einer AHS oder so weiterkommen, die damit einfach keine Anknüpfungspunkte potenziell haben.
Ja, ich glaube, dass das auch noch ein gesellschaftlich relevantes Thema ist. Und Digitalisierung zu verstehen, so ganz generell, und die Hintergründe zu verstehen, finde ich immer ganz wichtig und macht das Leben, finde ich, besser. Und das wird bei diesen Themen auch sein, dass man nicht nur blind etwas sagt, okay, das ist halt so, sondern dass man auch noch versteht, in welchem Kontext das ist und auch noch so, man muss halt nicht, man müsste halt nicht mehr grundrechnen können, aber ich finde, es hat trotzdem noch Werte, wenn man zumindest erkennen kann, dass ein Ergebnis nicht richtig sein kann. Und viele Leute können das vielleicht heute gar nicht mehr erkennen, weil ihnen einfach die grundlegenden Fähigkeiten dazu fehlen. Und so Zusammenhänge verstehen, Grundlegendes zu kennen, ist für mich eine Qualität, die es auch in Zukunft brauchen wird.
Sehr schön. Gut. Ich glaube, dann kommen wir zu einem Abschluss. Ich glaube, wir haben ein sehr breites Themenspektrum abgedeckt. Vom digitalen Euro bis hin zu dem Beginnenden mit der Lochkarte.
so schnell kann es gehen. Also man sieht in so ein paar Jahrzehnten, wie schnell der technologische Wandel ist. Und ich glaube, er wird eigentlich jetzt noch rascher. Es wird dann auch AI geben, die dann AI erschafft. Also es bleibt hochspannend. Ich finde es wirklich, wir leben in sehr spannenden Zeiten.
Sehr schön, das kann ich nur bestärken. Gibt es irgendwas, was du noch sagen möchtest? Wie geht es bei dir weiter jetzt?
Na, ich würde einfach nur sagen, also mein Aufruf, also bei mir ist so unternehmerische Aktivitäten. Ich möchte junge Unternehmer unterstützen, möchte so Business Sparing machen. Das Thema AI interessiert mich natürlich und möchte einfach ermutigen, auch junge Unternehmer, so wie du, ich finde das ganz toll, junge Unternehmer zu sein. Dinge nach vorzubringen, sich für Dinge mit Leidenschaft einzusetzen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Ja, das möchte ich nur mitgeben.
Sehr cool.
Be passionate.
Vielen herzlichen Dank, Kurt, für diese ganz grandiose erste Folge von Digitalisierung mit Vino. Und ich mache es jetzt auch ganz kurz. Ich bin davon überzeugt, die ureigenste Aufgabe von Software ist es, die Welt zu verbessern. Und in diesem Sinne wünsche ich noch einen wunderschönen Tag.
Vielen Dank, Stefan.
Danke.